ich habe. Und ich werde heute über einen Vers predigen, da habe ich immer mich davor gescheut zu predigen, weil der so oft zitiert wird, dass ich gedacht habe, da predige eh schon jeder drüber. Aber der wurde sogar schon mal hier als Traupredigt gehalten, sogar von mir, ist mir aufgefallen. Und zwar der 2. Timotheus 1, Vers 7. Wer weiß noch, wessen Hochzeit es war? Ja, genau. Gell? Gut, dass du das weißt. Wunderbar, genau. Also ich lese euch den mal vor. 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 7, ganz bekannter Bibelvers. Denn Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit oder der Zucht, steht es in der Elberfelder drin. Der Grund, warum ich heute über diesen Vers predigen will, ist ganz einfach die Ereignisse und die Erlebnisse, persönliche Erlebnisse oftmals, von den vergangenen Monaten. Ich war in den letzten 2 Monaten auch sehr viel unterwegs. Die Veranstaltungen und Gottesdienste haben ein bisschen anders ausgesehen. Aber ich war trotzdem viel unterwegs in den unterschiedlichsten Kreisen, Gemeinden und so weiter. Und das, was mir aufgefallen ist, dass es 2 unterschiedliche Geister sind, dem man denn begegnet dort. Bei manchen Kreisen war das wirklich so eine Aufbruchstimmung und einfach diese tiefe innere Gewissheit, Gott hat alles unter Kontrolle und Gott hat uns einen Auftrag gegeben und in dem Rahmen, der uns da gegeben wird, werden wir den Auftrag auch irgendwie umsetzen. Das war so der eine Geist. Und der andere Geist war irgendwie so ein Geist, der war fast so ein bisschen Erlähmung oder so ängstliche Schüchternheit, könnte man sagen. Und ich habe gedacht, es ist unglaublich, was Gott eigentlich darüber sagt, wie er sich selber beschreibt, wer er ist und wofür er steht und wofür er eben auch nicht steht. Und dieses Wort Geist ist das sowieso schon. Wir reden ständig vom Geist Gottes. Aber wenn du das mal erklären müsstest, irgendjemand in einem Satz, wer ist denn der Geist Gottes? Da ich gemerkt, es fällt mir selber gar nicht so leicht. Ich habe das mal nachgeschaut, im Griechischen ist es einfach das Wort Pneuma und das heißt so viel wie unsichtbar, unfassbar und doch kraftvoll. Also du kannst nicht sehen, du kannst nicht ergreifen und trotzdem ist er erlebbar, der Geist Gottes. Ein super Vergleich, der mir gut gefällt, aus unserer Gegend hier, speziell aus der Weingegend, ist Epheser 5, Vers 20. Da steht ganz einfach drin, oder zieht der Paulus diese Parallele zwischen dem Alkohol und dem Geist Gottes und dass da eine Parallele ist, die genau gleich ist. Da sagt er nämlich, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geist. Also die Bibel vergleicht den Einfluss vom Alkohol mit dem Einfluss vom Heiligen Geist. Der Geist des Alkohols, der ist auch unsichtbar. Der ist auch unfassbar. Du kannst ihn nicht angreifen. Zum Beispiel sieht Schnaps aus wie Wasser. Und trotzdem hat es einen total unterschiedlichen Geist. Und wenn dich auf den Geist einlässt, wenn damit was zu tun hast, wenn du ihn verinnerlichst, in Anführungszeichen, dann hat es große Auswirkungen, kraftvoll oder eben auch nicht bei Wasser. Und genauso ist der Geist Gottes. Du kannst ihn nicht sehen mit den Augen. Der ist unfassbar. Du kannst auch nicht zu jemand anderem sagen, du schau, das ist jetzt der Geist Gottes. So sieht er aus und so funktioniert er. Aber er ist kraftvoll. Das heißt, ein Mensch, der sich auf diesen Geist einlässt, der kann Erfahrungen damit machen, die total real sind, auch wenn er nicht greifen kann, auch wenn er nicht beweisen kann, schwarz auf weiß. Und beim Alkohol ist klar, je mehr sich ein Mensch diesem Geist aussetzt, desto kraftvoller wirkt der Geist. Jetzt sagt uns der Paulus im 1. Korinther Kapitel 6, Vers 19, dass wir daran denken sollen, dass unser Körper der Tempel ist oder die Wohnstätte, könnte man auch sagen, vom Heiligen Geist. Das heißt, so wie du heute Morgen hier sitzt oder auf der Couch sitzt oder wo auch immer du dich gerade befindest, genauso ist dein Körper, deine irdische Hülle hier, ist der Wohnraum für Gottes Geist. Da will Gottes Geist wirken drin und sich entfalten und so weiter. Und klar wussten das die Korinther damals, dass Gottes Geist in ihnen lebt. Und klar weißt du das und weiß ich das. Aber ich glaube, wir müssen uns unglaublich oft erinnern, gerade in Zeiten wie diesen, an diese Realität. Wenn du Kind Gottes bist, dann ist dein Körper der Raum, in dem Gott wirken will. damit der Einfluss von einem unsichtbaren Geist, den wir nicht greifen, anlangen und erklären können, sichtbar wird für andere Menschen. Das ist der Grund. Und eins, was dieser Geist nicht hervorbringt, ist Furcht, sagt uns die Bibel. Dieses Wort Furcht ist von der Übersetzung her ein bisschen schwierig, weil das Wort Furcht eigentlich nicht genau trifft. Das ist das griechische Wort Deilia. Das heißt so viel wie Feigheit oder in Ängstlichkeit verharren. Und das hat immer was mit einem negativen Sinn zu tun. Also dieses Wort Furcht, so wie wir das jetzt hier lesen, das ist vom Kontext her, ist es was Negatives, was Lähmendes, was einen Menschen kaputt macht, das Leben raubt, könnte man sagen. Und wir haben im Deutschen das große Vorrecht, dass unsere Sprache so gut aufgeschlüsselt ist, dass wir einen großen Unterschied haben zwischen zwei Wörtern, nämlich Furcht und Angst. Das gibt's in anderen nicht. Manche Menschen in manchen Teilen der Welt haben immer noch Angst vor Gott. Ich habe einen guten Freund, der arbeitet unter Indianerstämmen. Die haben noch ganz arg Angst vor Gott, was falsch zu machen oder die Götter zu erzürnen oder wie auch immer. Die machen sich schier in die Hose deswegen. Gleichzeitig gibt's in der Welt und in diesem Raum hier Menschen, das sind gottesfürchtige Menschen. Und das ist ein Riesenunterschied, ob du Angst hast vor Gott oder ob du Gott fürchtest. Wenn ich zum Beispiel unsere Kinder anschaue, der Ole, den hat's neulich ein paar Mal zerlegt, da sind wir so einen Trail runtergefahren, da von Waldenburg, kann man super durch den Wald runterfahren. Und dann hatte der Ole Angst. Und dann hat er gesagt, er macht das jetzt nie wieder. Und das Interessante ist, gegen Angst, da gehe ich massiv dagegen vor. Da sage ich, Ole, das macht nichts, wir probieren das jetzt einfach nochmal aus. Und wir haben es dann nochmal ausprobiert und mittlerweile springt er echt, ist phänomenal, also ist richtig cool. Und ist nicht so der Draufgänger sonst. Aber ich habe gesehen, Angst, das lähmt ihn, das schränkt ihn ein in seinem Potenzial, das er eigentlich haben könnte. Jetzt dagegen, Furcht ist was ganz anderes. Wenn meine Kinder sagen, die eine gewisse Furcht oder Ehrfurcht haben oder vielleicht einen gewissen Respekt vor zum Beispiel irgendeinem Trail, weil er einfach zu steil ist oder zu gefährlich ist oder weil sie wissen, das können sie einfach nicht schaffen, das respektiere ich sehr wohl als Vater. Da sage ich nicht nur, ah, stell dich nicht so an, muss nur mal runterfahren. Aber gegen Angst, da mache ich was als Vater. Angst macht uns nämlich krank und vor allem macht uns Angst zum Spielball von dem, was uns Angst einflößt. Das kontrolliert uns, Angst. Furcht dagegen, das hält uns am Leben. Das macht uns weise. Das lässt uns abschätzen und besonnen leben. Und es wäre lieblos, jemanden zu pushen, der eine gesunde Furcht, einen gesunden Respekt hat. Aber es wäre eigentlich eine Tragödie, jemanden nicht zu pushen, der Angst hat vor was. Im Psalm 111, Vers 10, lese ich euch mal vor, oder Sprüche 1, Vers 7 ist ein relativ ähnlicher Vers. Da steht ja ganz arg viel drin in der Bibel, gerade auch in dem Psalm über die Gottesfurcht. Und ich lese euch diesen einen Vers mal vor. Da steht nämlich drin, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Eine gute Einsicht für alle, die sie ausüben, sein Ruhm besteht ewig. Also die Furcht des Herrn ist der Anfang von der Weisheit. Das heißt, wenn ein Mensch Gott ernst nimmt, dann kann er auf längere Sicht kann er gute Entscheidungen treffen. Nicht nur kurzsichtig, sondern auf lange Sicht gesehen. Gottes Furcht schenkt uns Menschen erstmal wieder einen gesunden Menschenverstand, von dem wir so oft reden. Ja, das sagt uns ja der gesunde Menschenverstand, aber ich glaube, der ist nicht mehr so präsent in unserer Gesellschaft mittlerweile. Gottesfurcht lässt uns wieder gesund denken. Und Ehrfurcht vor Gott lässt mich erstmal entdecken, wie wunderbar Gott eigentlich ist. Und das Interessante ist, Gottesfurcht, das lässt mich nicht irgendwo verstecken, weil ich Angst habe vor Gott, sondern Gottesfurcht im Gegenteil, das zieht mich irgendwie wie ein Magnet magisch hin zu Gott, obwohl ich Gott oft nicht verstehe. Und der Grund, warum moralische Werte in unserer Gesellschaft immer schneller abbröckeln, liegt ganz klar auf der Hand. Wir haben keine Furcht vor Gott mehr. Wir als Nation. Und wenn ein Mensch Gott nicht mehr fürchtet, dann fürchtet er nichts und niemand mehr. Dann hat er vielleicht vor vielem Angst, aber er hat keine gesunde Furcht mehr. Vor Dingen, die größer sind als er, die heilig sind, oder die Respektspersonen sind. Ich habe das neulich so gedacht,
Da die Bethe Amerikaner ist, haben wir uns da mal so Wahlkampfdebatte halt angeschaut und das war die erste, dann haben wir es nie wieder angeschaut. Aber da habe ich nur gedacht, das Niveau, auf das die zwei sich runterlassen, das ist das Niveau, das ich meinen Kindern jeden Tag eintrichte, so verhaltet euch bitte nicht. Und das haben die auf einer Weltebene aufgeführt. Und da habe ich nur gedacht, das sind einfach zwei Männer, die fürchten nichts und niemand. Die haben sicher keine Gottesfurcht. Und wenn jemand keine Gottesfurcht hat, der fürchtet auch nichts anderes. EU, Deutschlandpolitik, wir nehmen Gott immer mehr systematisch raus aus allem. Und das Interessante ist, der natürliche Mensch, sagt uns die Bibel, der hat keine Furcht vor Gott. Deswegen schreibt zum Beispiel David, und das fand ich faszinierend, gerade auch in Bezug auf Kindererziehung, im Psalm Kapitel 34, Vers 12, da schreibt der David über die Gottesfurcht: Kommt, ihr Söhne, hört mir zu. Und dann sagt er: Die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Und das fand ich total faszinierend. Also Gottesfurcht muss man Menschen beibringen. Das hat der natürliche Mensch nicht. Kein Mensch hat Gottesfurcht von sich aus. Und man kann anderen nur authentisch irgendwas beibringen oder lehren, wenn man das selber lebt. Das sehe ich bei meinen Kindern, das checken die gleich, ob das nur theologisches Geschwafel ist oder ob das wirklich echt ist aus meinem Leben. Fürchte ich Gott als Papa? Und manchmal frage ich mich, können wir als Gemeinde Menschen in unserem Umfeld überhaupt noch lehren, was es bedeutet, Gott zu fürchten? Fürchten wir selber Gott? Oder kennen wir diese Gottesfurcht gar nicht mehr? Vor allem wir Jüngeren. Der Willi hat vor diesen Vers zitiert aus Johannes Kapitel 16, Vers 33, wo Jesus sagt: In der Welt habt ihr Angst, aber sei getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und weißt du, das ist ganz normal, Angst zu haben. Es ist normal, Angst zu haben in dieser Welt. Das sagt uns Gott. Das ist natürlich. Jeder von uns, auch jedes Kind Gottes, hat immer wieder mal Angst. Und da brauchst du dich deswegen nicht ungeistlich fühlen oder sonst irgendwas. Das ist normal. Aber was Jesus sagt, hey, ist, es ist normal, Angst zu haben, aber als mein Kind brauchst du nicht in dieser Angst verharren. Die braucht dich nicht lähmen, die braucht dich nicht einschränken in deinem Alltag, sondern schau auf mich. Fürchte mich. Nimm das, was ich dir sag und zuspreche, nimm das ernst. Bau dein Leben darauf. Vertrau mir, weil ich bring dich sicher ans Ziel. Und wenn du in die Geschichte reinschaust, Angst war von eh und jeher ein super Werkzeug, um Menschen in eine gewisse Richtung zu lenken. Und es hat immer funktioniert. Da brauchst du nur mal den Hitler im Dritten Reich anschauen. Warum haben die Leute Dinge gemacht, wo wir heute nur sagen, wie kann man so blöd sein? Angst. Das hat funktioniert. Warum arbeiten manche Leute immer mehr und immer mehr und immer mehr, obwohl sie eigentlich wissen, sie sollten viel mehr zu Hause sein, es ist eh schon viel zu viel, was weiß ich. Angst. Zum Beispiel den Job zu verlieren. Oder warum macht ein Teenager tatsächlich das, was die Eltern wollen, obwohl er das gar nicht will? Wenn die Eltern sagen, ja, sonst nehme ich dir das Handy weg. Hast Angst. Hat Angst davor, das Handy weggenommen zu bekommen. Ich habe mich schon oft gefragt, warum schauen sich Teenager oft so dreckige, wirklich menschenverachtende, brutale YouTube-Videos an? Ist es das, weil die das alle wollen? Ich bin mir immer sicher, nee, das wollen die nicht alle. Aber die haben Angst, Außenseiter zu sein, wenn sie es nicht anschauen, wie manche andere. Warum machen zum Beispiel zivilisierte und gebildete Mitteleuropäer Hamsterkäufe? Angst. Es ist Angst. Früher hat man gesagt, du, wenn du nicht regelmäßig in Gottesdienst gehst und Bibel liest, dann kommst du in die Hölle. Und dann haben die Menschen Bibel gelesen und sind in Gottesdienst gegangen. Angst. Ist auch interessant. Manche reden in der Gemeinde ganz anders, als sie draußen reden. Warum? Weil man doch innerliche Angst hat, ja, wenn ich hier nicht so rede, wie halt alle reden, dann passe ich da nicht rein und dann keine Ahnung, ecke ich da an? Das ist Angst. Und ich habe gemerkt, gerade jetzt in Bezug auf das ganze Geschehen, was passiert weltweit, ganz viele Christen, ganz viele Gemeinden, die haben Angst. Was denken die Nachbarn? Was, wenn sich tatsächlich einer ansteckt? Und verständlich, das ist natürlich, Angst zu haben. Und weil der Geist der Angst mittlerweile bei vielen Menschen den Alltag bestimmt, verliert man oft die größere Vision, die Gott eigentlich hat für unser Leben, völlig aus den Augen. Ein Leben in Angst, das macht krank. Das lässt uns teilweise nicht mehr schlafen. Das hält uns Menschen ab, uns zu entwickeln, weiterzuentwickeln. Und Angst ist total real. Es gibt niemand auf der Welt, der keine Angst hat. Also da kann jeder mitreden, aus eigener Erfahrung. Aber egal, welche Angst es ist, Angst ist erstens mal immer negativ und zweitens mal kommt es nicht von Gott. Weil Gott hat uns nicht den Geist der Angst gegeben, der Furcht. Gott sagt, ich gebe euch den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit oder der Zucht. Ein von Angst bestimmtes Leben, das kommt nicht von Gott. Das ist natürlich, das ist normal, dass Angst unser Leben bestimmt, aber es ist nicht von Gott. Kraft, Liebe, Besonnenheit, das ist übernatürlich. Das kommt von Gott. Das ist nicht normal. Es ist nicht normal, dass du immer Liebe hast für andere Menschen. Auf der anderen Seite sehen wir uns alle danach, diese Liebe zu haben für andere Menschen. Weil wir wissen ganz genau, wenn wir sie nicht haben, wenn wir andere Menschen hassen, verachten, auf sie runterschauen, schlecht über sie reden, das macht uns eigentlich selber kaputt. Und das ist phänomenal. Diese Dinge, die Gott uns anbietet, was sein Geist in uns entfalten und entfachen will, das sind alles Dinge, nach denen sehen wir uns im tiefsten Herzen. Wer will denn schon kraftlos durchs Leben eiern? Keiner. Jeder will kraftvoll sein, zuversichtlich. Oder besonnen. Wer will denn nicht besonnen und diszipliniert sein? Vielleicht haben manche schon längst aufgegeben. Das heißt aber nicht, dass der Wunsch nicht da ist. Weil wir wissen alle, wenn wir undiszipliniert, unbesonnen Entscheidungen treffen, das hat zerstörerische Auswirkungen auf unser eigenes Leben und auf unser Umfeld. Und Gottes Geist ist ein Geist der Kraft. Das griechische Wort trifft es voll auf den Punkt. Das ist echt phänomenal. Das heißt einfach phänomenal, gell? Genau. Das ist das Wort Dynamis. Das kommt auch, wir haben das Wort Dynamit davon. Und da spricht es in erster Linie mal über Gott selber. Dieses Wort Kraft oder Dynamis ist in Bezug auf Gott und wer Gott ist, nicht in Bezug auf dich und mich in erster Linie. Und zwar beschreibt es diese Kraft oder diese Fähigkeit, diese Vollmacht, diese unbrechbare Stärke und Kraft. Und wenn es dann in Bezug auf uns geht, dann bedeutet es diese innewohnende Kraft. Diese Fähigkeit und Möglichkeit des Könnens, die eben nicht natürlich ist. Und in dem Maß, in dem wir Dynamis, Gottes Geist, Raum lassen in unserem Leben, wird Dynamis Realität in unserem Alltag. Dynamit ist ja ein gutes Bild für das Ganze, wie das funktioniert. Beim Dynamit, da muss sich erstmal innerlich was abspielen, was du noch gar nicht siehst, und dann machst du auf einmal Bumm. Wenn sich das Innere nicht abspielen würde, diese Zündung inner drin, diese Entzündung des Sprengstoffs oder was auch immer, Schwarzpulver, dann wird es nie Bumm machen. Also es muss erst innerlich was passieren, damit äußerlich was sichtbar wird. Und genau das ist das, was Gottes Geist beschreibt. Jetzt haben wir Christen oft ein falsches Verständnis. Wir sagen nämlich oder denken nämlich, ja gut, wenn Gott mir Kraft schenkt, dann bedeutet es zum Beispiel, ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber ich trainiere einfach nichts und ich renne einen Marathon. Und Gott wird mir schon die Kraft geben, den zu laufen. Weißt du, was da das Problem ist? Innen drin ist nichts passiert und äußerlich soll es auf einmal passen. Natürlich kann Gott solche Dinge tun. Aber vom Grundsatz her geht es nicht darum in der Bibel. Sondern vom Grundsatz her geht es vielmehr um diesen Vers, zum Beispiel in Kolosser 1, Vers 27. Dass Christus in uns lebt. Und dass es die einzige Hoffnung ist in dieser Welt, dass Gottes Herrlichkeit wieder sichtbar wird für Menschen. Dass Gottes Realität, die Kraft Gottes Geistes, sichtbar wird in dieser Welt. Jesus wirkt durch seinen Geist innerlich in unserer Hülle, damit seine Herrlichkeit äußerlich sichtbar wird. Und da könnt ihr jetzt euch viele, viele Beispiele erzählen, allein schon aus den letzten Monaten, wo ich das miterleben durfte, wo das auf einmal sichtbar wurde nach außen hin. Aber ein Beispiel, das für mich, das ist zwar schon ein bisschen länger her, ist bestimmt schon 10, 11 Monate her, aber das für mich so in Erinnerung blieb, ist bei so einer Veranstaltung, an so evangelistischen Abenden waren das, da kam in einer Veranstaltung ein Mann, der hat ziemlich runtergekommen ausgesehen, war ganz schwarz gekleidet. Da hat natürlich keiner geredet mit dem und irgendwann bin ich dann bei dem gelandet und habe angefangen mit dem zu reden, der hat ziemlich gestunken und dann hat er gefragt, ja, wie bist denn du hier reingekommen? Wie hast du dich hierher verirrt? Und dann hat er gesagt, naja, er ist eigentlich aus Berlin, ist aber gerade auf Entzug in der Stadt, wo das war, Nürnberg. Und er ist halt nachts noch, konnte nicht schlafen, ist dann draußen rumgelaufen auf der Straße. Und das war ein Gebäude, da hat er Licht gesehen, hat es gedacht, jetzt geht er da mal rein und schaut mal, was da ist. Dann haben wir angefangen, über das zu reden, worum es ging an dem Abend, natürlich um Jesus. Und ich habe immer wieder versucht, das zu erklären, wer Jesus ist. Und er hat dann immer irgendwie mit irgendwelchen übernatürlichen, mystischen Erfahrungen angefangen und mit Gott hat er auch viel geredet, aber den Namen Jesus hat er nie in den Mund genommen. Und das ist dann ein paar Abende so gegangen, der ist tatsächlich wieder gekommen. Wir haben immer über Jesus geredet und irgendwann habe ich echt gedacht, ich keine Ahnung, was ich dem noch sagen soll. Jetzt habe ich alles erklärt, so gut wie es halt kann, aber checken tut das nicht. Na, gefragt, das macht man so oft als Christ, wenn man nicht mehr weiter weiß, dann betet man halt noch immer für jemand. Und das habe ich dann auch gemacht, habe gefragt, ob ich für ihn beten kann. Und ich habe Amen gesagt, habe ihn angeschaut, der guckt mich an und sagt, gell, es geht um Jesus. Und ich gesagt, das gibt's ja nicht. Ich habe jetzt 3 Abende hintereinander versucht, stundenlang zu erklären. Aber dass irgendwas passiert in dem, keine Ahnung, ich kann es nicht erklären, ich habe es auch nicht fassen können. Aber das Resultat war unglaublich. Der ist heimgegangen an dem Abend, der ist am nächsten Tag wiedergekommen zur nächsten Veranstaltung und den hat kein einziger mehr erkannt. Der hatte auf einmal ein weißes, sauberes Hemd an, der war beim Friseur gewesen, der hat gut gerochen. Das war ein völlig anderer Mensch. Das ist Dynamis. Gottes Geist wirkt innerlich. Bumm, und dann wird es äußerlich sichtbar. Der hat mit niemand darüber geredet. Der hat nicht die Bibel gelesen. Nichts, aber total offensichtlich. Gottes Geist ist ein Geist der Kraft. Und dieser Geist Gottes steht dir und mir uneingeschränkt zur Verfügung. Aber die Frage ist letztendlich, lassen wir uns wirklich von diesem Geist bestimmen? Dann steht drin, dass Gottes Geist ein Geist der Liebe ist. Das ist das griechische Wort Agape, weil Gott die Liebe ist. Und das, was mich so fasziniert an Gott, ist, wenn Gott von Liebe spricht, dann ist es nicht nur theologisches, philosophisches Geplänkel, sondern es hat immer was mit einer sichtbaren Erfahrung zu tun, mit einer Tat. Im Römer Kapitel 5, Vers 8 ist ein so ein wunderschöner Vers, wo es um die Liebe Gottes geht. Da schreibt uns der Apostel Paulus, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Also Gott redet nicht nur über Liebe. Das ist eine Tat bei Gott. Und die Welt, in der wir leben, die redet ständig von Liebe. Jedes Lied, das du dir im Radio anhörst, kommt fast immer was mit Liebe vor. Aber zum größten Teil hat die Welt keine Ahnung von Liebe, nur eine Sehnsucht danach. Deswegen reden wir ja auch immer drüber. Und wir Christen haben jetzt angefangen, diese Liebe, die Gott ist, persönlich anzunehmen, zu erkennen, hoffentlich darin aufzublühen. Aber oft bleiben wir darin stecken, dass diese Liebe irgendwie was wird, worüber man redet, was hier drin bleibt ein Stück weit. Wir bringen oft die PS, die eigentlich schon in dem Motor, in unserer Hülle hier drin sind, durch den Heiligen Geist, wir bringen die oft nicht auf die Straße. Und jemand hat einmal so treffend gesagt, wenn Christen nicht auf andere losgehen, gehen sie aufeinander los. Und das ist ein sehr wahres Statement. Wenn wir diese Liebe bewusster raustragen würden, darüber beten würden, Gott, was bedeutet denn das, diese Liebe nach außen zu tragen? Ich glaube, da wird man über viele Dinge viel leichter hinwegschauen. die im zwischenmenschlichen Bereich in Gemeinden passieren. Nicht, dass alle Probleme weg wären. Keine Frage. Wir sind alle nach wie vor Menschen. Aber es wird nicht mehr zum Fokus werden. Und ich frage mich oft, warum tun wir uns so schwer, diese Liebe nach außen zu tragen? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, was du dir unter Liebe Gottes vorstellst und unter dem Wirken von Gottes Geist in dir, dass diese Liebe sichtbar wird für andere Menschen. Aber ich verbinde damit oft so was Heimliches oder was Schönes, was Nettes und einfach was Angenehmes, weil wenn es um Liebe geht, es muss ja irgendwie was Angenehmes sein, was Schönes, was Begehrenswertes. Aber wenn wir immer darüber reden, dass ja Jesus unser Vorbild ist, da habe ich mir mal angeschaut, so ein bisschen, was hat denn der Geist Gottes mit Jesus gemacht, dass diese Liebe sichtbar wurde? Und ein so ein Vers, der vielleicht mal so ein Klassiker ist dafür oder vielleicht so, ja, das einfach auf den Punkt bringt, ist Matthäus Kapitel 4, Vers 1. Da steht nämlich drin, dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt und von dem Teufel versucht zu werden. Also Jesus ist vom Geist Gottes in die Wüste geführt worden. Oder er ist oft zu Menschen geführt worden, die überhaupt nicht reingepasst haben in sein gutbürgerliches Leben und wie er erzogen und aufgewachsen wurde im Judentum damals. Sehr oft war das, wo ihn der Geist Gottes hingeführt hat, um Gottes Liebe zu den Menschen zu bringen, rein in Kreise, mit denen er eigentlich wahrscheinlich sonst nichts zu tun gehabt hätte. Raus aus der Synagoge, raus aus den religiösen Kreisen. Und ich weiß nur zu gut, in meinem eigenen Leben entdecke ich immer mehr, wenn Gottes Liebe nicht nur Gerede oder Philosophie oder geplant stattfinden soll, wenn es mir reinpasst in mein Leben, dann ist es meistens irgendwas, was außerhalb meiner eigenen Komfortzone ist. Gottes Geist ist ein Geist der Liebe, weil er selber die Liebe ist. Und dieser Geist steht dir und mir uneingeschränkt jeden Moment zur Verfügung. Die Frage ist, lässt du diesen Geist dein Leben bestimmen? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube oft, wollen wir diesen Geist gar nicht unser Leben bestimmen lassen. Weil wir genau wissen, der wird uns in Situationen reinbringen, die wir uns nie raussuchen würden. Und wir wollen es lieber nett und kuschelig haben. Ich habe das neulich so gedacht. Ich habe ja letzten Monat Geburtstag gehabt und meine Frau hat so eine Überraschungsfeier wieder geplant. Oder nicht geplant, ich habe es nicht gewusst, gemacht halt. Und dann waren so etliche Leute da aus der Nachbarschaft und dann waren auch Christen da. Und es war echt ein richtig schöner Abend. Aber ich bin dann so ein bisschen auf der Seite gestanden, habe mir das so angeschaut, das Treiben, und da ist mir wieder aufgefallen, die Christen haben sich untereinander gleich gefunden und die Nichtchristen untereinander auch. Die Christen sind dann ganz brav und artig um 10 nach Hause gegangen, weil am nächsten Tag mussten sie arbeiten. Die Nichtchristen, die sind geblieben und haben noch ein bisschen was getrunken. Und dann sind die halt da geblieben. Und wir waren ja die Gastgeber, da konnte ich auch nicht sagen, du, eigentlich bin ich auch müde, hab keinen Bock mehr, geht mal nach Hause jetzt, ihr müsst ja morgen auch schaffen. Nee, die waren halt da. Und dann haben wir noch mit denen geredet, 2 Stunden lang. Und ganz ehrlich, wir haben nicht mal über geistliches Thema gesprochen. Aber da habe ich gemerkt, es war völlig raus aus meiner Komfortzone. Und ich habe wieder mal gemerkt, wie schnell das uns Christen so geht. Ich wäre auch am liebsten ins Bett gegangen an dem Abend. Aber oft, wenn Gott anderen Menschen begegnen will, mit seiner Liebe, mit seiner Gastfreundschaft, was auch immer, dann ist es nicht in den Zeiten, wo wir es uns raussuchen würden. Und dann steht noch drin, Gottes Geist ist ein Geist der Besonnenheit. Das ist ein wichtiges Wort für mich, ich bin nicht so besonnen oft. Das ist das griechische Wort Sophronimos. Und da steht, Besonnenheit ist gesammelter, gesunder Menschenverstand. So wird es beschrieben. Und die Besonnenheit des Heiligen Geistes, die verleiht uns wiederum diese Kraft oder diese Weisheit, damit das richtige Verhalten zum richtigen Zeitpunkt angewendet werden kann. Der Friedrich Schiller hat einmal gesagt, wer gar zu viel bedenkt, wird wenig leisten. Echt ein cooler Satz. Ich glaube, das ist so Tugend von uns Deutschen mittlerweile. Deswegen werden wir gerade auf vielerlei Hinsicht links und rechts überholt. Ob das jetzt technisch ist oder in ganz vielen Dingen. Und es geht ja auch nicht darum, nichts zu denken und impulsiv zu handeln. Darum geht's nicht. Aber Besonnenheit ist mehr als drüber nachdenken und drüber reden und drüber diskutieren und nochmal drüber reden und nochmal drüber nachdenken und nochmal was verbessern. Der Satz, der mir immer vor Augen ist, den der Flo, mein Bruder, mal ganz beiläufig so erwähnt hat, was bei seinem Chef auf dem Schreibtisch stand oder steht, da stand ganz einfach so riesen, so Ding eingerahmt, so ein Spruch, und da steht drauf, wir verbessern so lange, bis gar nichts mehr geht. Und da stehen wir oft drin, wir Deutschen. Jemand hat mal in Bezug auf dieses Wort Besonnenheit zu treffen gesagt, ein Bibelausleger, war kein Name dabei gestanden, der hat zu treffen gesagt, erst wäg's, dann wag's. Also abwägen und wagen. Das ist Besonnenheit anhand von der Bibel. Und wenn man den Charakter Gottes anschaut und Menschen, die sich von ihm abhängig machen, da sieht man immer zwei Dinge. Musst du mal die ganze Bibel anschauen. Auf der einen Seite war es abwägen. Bei Mose, als er den Ägypter erschlagen hat, das war nicht abgewogen. Das war einfach impulsiv. Das hat ihn 40 Jahre seines Lebens in der Wüste gekostet. Aber erst abwägen, ein besonderes Nachdenken, reden drüber mit Gott. Was soll denn jetzt sein? Was hast du vor? Und das Zweite ist, ein im Vertrauen zielstrebiges Vorwärtsgehen. Weil wir einen Auftrag haben, der viel größer ist als das, was sich im Moment so abspielt in unserem Leben. Und ein im Vertrauen zielstrebiges Vorwärtsgehen, um einen Auftrag auszuführen, ohne den Ausgang zu kennen, das wissen wir nicht. Das vermisse ich oft bei uns westlichen Christen. Vielleicht ist unser zielstrebiges Vorwärtsgehen als westliche Christenheit teilweise gar nicht mehr möglich, weil wir die größere Vision aus den Augen verloren haben. Unseren Auftrag. Vielleicht sind wir auch gar nicht in der Lage, den größeren Auftrag auszuführen, weil wir so viel über Gottvertrauen gehört haben, aber das im Alltag einfach gar nicht mehr gelernt haben, umzusetzen. Was zu wagen, auf Gott zu vertrauen. Aber Tatsache ist, dass Gottes Geist ein Geist der Besonnenheit ist, der dir und mir uneingeschränkt zur Verfügung steht. Dinge abzuwägen und dann was zu wagen. Und die Frage ist, lässt du diesen Geist dein Leben bestimmen? 2. Korinther Kapitel 3, Vers 17, da steht, Gott aber ist Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und Freiheit bedeutet nicht, vor allem auch in dieser Zeit, dass jeder einfach macht, was ihm so passt. Auch unter uns Christen nicht, das wäre eine gefährliche Sache. Sondern, dass wir gemeinsam vorwärts gehen. Dass wir gemeinsam abwägen und wagen, wie auch immer das aussieht. Und ich will uns gemeinsam und dich und mich individuell herausfordern, einfach mal drüber nachzudenken. Was ist unser Auftrag als Gemeinde? Und auch, was ist dein und mein Auftrag individuell? Was hat Gott uns als Leib Christi und was hat Gott dir und mir aufs Herz gelegt? Und vielleicht geht es mal darum, das einfach mal wieder aufzufrischen. Oft sind ja da ganz viele Dinge schon geschrieben worden, formuliert sind worden, aber man muss sie einfach mal wieder auffrischen. Ich merke das ganz arg oft bei den Getaway Days. Wir haben eine super Vision formuliert vor ein paar Jahren. Und meine größte Aufgabe ist es, egal wo, ist diese Vision immer wieder den Menschen vor Augen zu halten, weil sonst verliert man sich so schnell in der Alltagsroutine. Da gibt es so viele kleine Baustellen, wo man dran arbeiten sollte, dass man das große Ganze so schnell aus den Augen verliert. Da geht es uns allen gleich. Wir müssen uns oft wieder darauf konzentrieren. Was ist denn unsere Vision? Was ist denn unser Auftrag? Aber vielleicht entdeckt man dabei auch, wir haben ja gar nichts mehr klar formuliert. Oder so, wie wir es mal formuliert haben, das ist einfach, das passt gar nicht mehr rein in unsere Gesellschaft. Und dann ist es gut, mal drüber nachzudenken. Was ist denn unser Auftrag jetzt, heute, von Gott? Der Dr. Eide Schwing von der Akademie für Weltmissionen Korntal, der sagt immer, Eine Gruppe, ein Hauskreis, eine Gemeinde, die keine Vision hat, die größer ist als sie selbst, geht unter. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht, der lähmenden Angst gegeben, sondern den Geist der Kraft. Göttliche Kraft, in der er übernatürlich in uns wirken will, ohne zu resignieren oder aufzugeben in schwierigen Zeiten. Weißt du was, du und ich, wir haben keinen Grund zum Aufgeben. Keinen einzigen. Und ich habe neulich mit einem Kommissar geredet von der Polizei, der ziemlich viel Verantwortung hat. Und weißt du, was der zu mir gesagt hat? Der ist noch nicht Christ, bis jetzt. Wir haben viel über Jesus geredet an dem Abend. Aber weißt du, was er zu mir gesagt hat? Er vermisst echt, dass die Kirchen Initiative ergreifen in so einer Zeit, wo so viel Richtungslosigkeit und Hoffnungslosigkeit und Angst herrscht unter der Bevölkerung. Das hat mir irgendwie nachdenklich gemacht. Und Gott hat uns diesen Geist geschenkt, den Geist der Kraft. Er hat uns den Geist der Liebe geschenkt, sich in andere zu investieren, anderen Gutes zu tun, andere zu überraschen. Vor allem dann, wenn es auch außerhalb unserer eigenen Komfortzone ist. Und er hat uns den Geist der Besonnenheit gegeben. Die Weisheit, Dinge wirklich ernst zu nehmen, abzuwägen, aber sich nicht von ihnen beherrschen zu lassen, einschüchtern zu lassen, zurücksetzen zu lassen, ablenken zu lassen vom eigentlichen Auftrag, sondern Dinge zu wagen. Und das Wirken von diesem guten Geist Gottes, das wünschen wir echt von ganzem Herzen für dich und für mich. Weil das ist das, was wir brauchen, persönlich, individuell. Das ist das, was wir als Gemeinde brauchen. Und vor allem ist es das, was unsere Welt braucht. Ich bete noch. Himmlischer Vater, ich bin so dankbar dafür, für deine klaren Worte, die so den Nagel auf den Kopf treffen und uns einfach beschreiben, wie du bist und wie du eben auch nicht bist. Ich danke dir dafür, dass du nie durch Angst motiviert warst oder bist oder sein wirst, weil dich irgendwas überrascht oder weil dir irgendwas aus der Kontrolle geglitten wäre oder sonst irgendwas. Das gibt's bei dir nicht, himmlischer Vater. Aber ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der dynamisch ist, der Kraft ist, der Liebe ist und der besonnen ist. Und himmlischer Vater, ich bete so sehr für mein eigenes Leben, dass genauso wie beim Alkohol die Auswirkungen von dem Wirken deines Geistes sichtbar werden für andere Menschen in meinem Leben. In all meiner Beschränktheit, in all meiner Begrenztheit, in all meinen Fehlern, die ich mache, himmlischer Vater. Und ich danke dir dafür, dass wir uns da immer wieder gegenseitig auf dich hinweisen können und ermutigen können darin, Herr Jesus, dich wirklich bestimmen zu lassen in unserem Leben. Dich uneingeschränkt Herr sein zu lassen in unserem Alltag. Und ich wünsche einfach, himmlischer Vater, ich bete einfach von ganzem Herzen, dass jeder individuell, wir als Gemeinde, wir als deine Kirche, wieder zu einem Leuchtturm werden in unserer Gesellschaft, Herr Jesus, wo Menschen sich hinwenden und merken, da gibt's was, das gibt's sonst nirgendwo, nämlich Leben, endloses Leben in dir, Christus. Wir loben dich und wir preisen dich, himmlischer Vater. Amen.